Also die hier sind hier, weil sie versuchen, dem Schmerz zu entkommen, Mensch zu sein. Und das darin befindliche Paket der Idee, jemand zu sein. Und darüber hinaus natürlich nicht nur das nicht zu sein, sondern auch das zu sein und glückselig zu sein. Und beides zusammen ist schwierig. Beides zusammen geht nicht. Eine persönliche Identität zu sein und glücklich zu sein, ist ein Widerspruch in sich. Und ja, wir können ja hier auch sehen, wie viel Schmerz das bewirkt, das zu sein, und wie schwer es ist, das zu nehmen und dem Wunsch treu zu bleiben, frei zu sein. Denn in dem Wunsch taucht natürlich genau das auf, was man als persönliche Identität zu vermeiden versucht. Genau das, dem man immer versucht zu entkommen, ist das, auf das man geradewegs zugeht. Und wenn man das dann als eine Verhinderung versteht, wird es schwierig, was Verwirklichung anbetrifft. Wenn man das aber als eine Möglichkeit sieht, dann ist das die notwendige Erkenntnis dafür, dass ich alles erlösen kann. Denn das, was wo auch immer unterdrückt im Verborgenen lauert, dient nicht gerade der Verwirklichung, sondern der Idee, dass man von seinen Sorgen frei ist und sich ihnen in irgendeiner Form mal stellen muss. Also sobald irgendwas auftaucht, was du immer versucht hast zu vermeiden, ist es am besten, sich genau dem jetzt, wenn es auftaucht, zu stellen. Besser kann es nicht laufen aus der Sicht von Freiheit. Die freut sich auf alle, die sich dem stellen, was man als Mensch kaum auszuhalten glaubt. Und ja, in manchen Fällen, so wie wir es heute Morgen auch gesehen haben, ist es so, dass dann dieser Schmerz eben so aussieht, als würde er nie aufhören. Und da durchzugehen ist nicht einfach. Aber ist man da durch, ist man durch alles durch. Nicht nur durch die Tendenzen, sondern vor allem durch die Idee, die damit verknüpft ist, dass man jemand ist. Und dem muss man sich stellen, ob man wirklich jemand ist. Also ob jemand zu Hause ist. Man kann es auch umgekehrt angehen. Gleich den erledigen, der glaubt, dass er jemand ist. Dann sind die Tendenzen damit auch erledigt. In der Regel funktioniert es aber leider nur andersrum. Und erst dann, wenn die Tendenzen nicht mehr diese Energie haben, dass sie dich gefangen nehmen können, besteht die Möglichkeit, dass du auch wegfällst. Und dann taucht natürlich das nächste Problem auf. Wenn ich wegfalle, was ist dann? Also wer genießt dann noch das Leben? Weil ich will ja doch das Leben genießen. Und nicht irgendjemand anders statt mir. Es ist ja auch nicht jemand anders. Es ist ja eigentlich, eigentlich niemand, der es dann genießt. Und das natürlich für eine persönliche Identität hart. Aber es ist ein Bewusstsein hier präsent, wenn Freiheit noch nicht ist, was dann auch präsent ist, wenn Freiheit ist. Es ist ja nicht so, dass dann komplett vergessen wurde, dass man dachte, dass man jemand ist und dann irgendwann gemerkt hat, man ist niemand. Und dann ist das, was ein Jemand zu sein schien, dann überhaupt nicht mehr präsent und nicht mehr im Gewahrsein. Das ist ja nicht der Fall. Aber die dich bindenden Energien und Tendenzen fallen natürlich weg und die müssen wegfallen. Natürlich stellt sich dann immer die Frage, wie geht das, wie kriegt man das hin? Wenn man da ja doch niemand ist, der zu Hause ist oder in dieser Form ist, wie soll das an jemand hinkriegen, der nicht da ist? Das ist die nächste Frage. Vielleicht klären wir sie jetzt. Ich habe jetzt Hilfe.
Also ich will nochmal anschließend an das Gespräch, was wir gestern hatten und diese es anzunehmen wirklich und mir ging irgendwie immer so ein Zitat durch den Kopf, und das habe ich gestern noch gefunden, und das heißt, verstehe, dass deine Wunden nicht geheilt sind, Sie sind da, weil Gott und die Liebe in dir wirklich genug werden müssen, dir zu erlauben, dem Traum zu vergeben.
Ist das dir gekommen? Oder?
Nee, das ist von Hafiz. Und es fühlt sich echt so real an. Und es ist zugleich fordernd als auch hoffnungsvoll. Also meine Version davon ist, dass das Problem verschwindet, wenn die Lösung interessant genug geworden ist.
Dann verschwindet noch nicht das Problem, aber dann besteht es die Möglichkeit, dass das Problem verschwinden kann.
Ja. Also, ich habe halt gemerkt, dass ich so in diese Probleme vernarrt bin. Und in meiner Persönlichkeitsstruktur ist es auch immer so, dass ich sozusagen immer auf den letzten Drücker irgendwas mache, bis es wirklich so, naja, ich behalte dieses Problem und dann wird es so notwendig, also wirklich um die Not zu wenden, und dann konzentriere ich mich erst auf die Lösung. So, und das habe ich einfach, ja, das ist einfach immer so gewesen bei mir. Und ich habe halt auch gestern einfach nochmal gemerkt, dass ich das nicht annehmen kann und wirklich auf dem Problem wirklich beharre, weil es so eine Art Kristallisationspunkt ist für mich oder so ein Haltepunkt, der ja keiner ist.
Ja, das in Verbindung mit dem Push von der, wie es ja da in den Zeilen so klang, göttlichen Intervention, oder zu erkennen, dass es eine Qualität gibt, die über das hinausgeht, was für dich ein Problem ist. Mhm. Die ist ja im Moment das Problem, das Anziehende. Mhm. So, und das zu dir schauen, dass es das nicht ist, aber dass es eine Ebene in dir gibt, die dir zur Verfügung steht, die über das hinausgeht und die dich anzieht, das sind die Möglichkeiten, das ist das Zusammenspiel dieser beiden Aspekte. Und die müssen sein, sonst gibt es keine Befreiung. Es sei denn, sie steht für dich an und sie passiert ohne dein Zutun einfach so. Mhm. Ja, das ist, was wir ja schon die ganze Zeit lehren. Du musst von dir selbst fasziniert sein, von deiner wahren Identität. Mhm. Dafür brauchst du sogar die Begeisterungsfähigkeit, die ein Kleinkind hat, was ja eine bindende Funktion ist, wenn man sich auf Probleme fixiert, die aufregender sind, als wenn es keine gibt. Und die dir möglicherweise versprechen, dass du Aufmerksamkeit bekommst.
Genau, dieses Licht und Schatten ist ja erstmal für die Sinne aufregender als
Frieden.
Als Frieden, ja.
Ja. An und für sich muss da jetzt ja gar nichts gemacht werden und es muss auch kein Rat kommen, was ja schon ein Rat wäre. Ja. Weil zu dem Grad, wie das jetzt in dir klar ist, läuft es ja von alleine. Es sei denn, es ist totale Zufriedenheit, dass es so, wie es war, immer gut war und es kein Licht am Horizont gibt für dich. Aber du sagtest ja selbst, liegt eine Hoffnung drin, wobei ich immer dann zusammenzucke, wenn das Wort Hoffnung fällt, weil ja immer auch das mögliche Versagen
Hoffen und Haben hält ja so manchen, Hoffen und Harren hält ja so manchen zum Narren, ne? Ja, und mich vor allem, ja.
Aber nur die Narren.
Ja. Ja.
Wenn es klar ist, ist es klar. Wenn es nicht klar ist, ist es auch klar.
Es ist auch klar, ja. Es ist.
Ja, aber gut, weil da war so sehr stark das Klammern gestern an dem Alten und das Nicht-Nehmen-Wollen dieser Möglichkeit von Freiheit und der Qualität von Freiheit, von Minderwert auch und Angst und all dem. Und trotzdem nein. Aber heute sieht es schon anders aus.
Ja, schwer, schwer nochmal dahin zurückzukehren, aber es fühlt sich dann wirklich als Sicherheit an, dieses Problem zu behalten, als ein vages irgendwas zu bekommen, was man nicht weiß. Es ist
ja, daher geht es ja auch in dieser Öffnung, das, was man ist, von der Unwissenheit zur Gewissheit. Also, dass da für dich ein Faktor existiert, der dir Gewissheit verschafft, dass das eine erstrebenswerte Qualität ist, sagen wir es mal so. Weil erstrebenswert im Sinne von, aus deiner Sicht ist sie ja noch nicht vorhanden. Sonst müssten wir davon nicht sprechen. Dann würdest du sagen, ich kenne zwar diese Qualität, aber ich ehre sie nicht wirklich. Das haben wir ja nicht. Also muss ich für dich jetzt erstmal auch enthüllen, was an Qualität für dich verfügbar ist. Sodass du sagen kannst, das ist nicht mehr zu übersehen und in das investiere ich jetzt. Weil in ein Problem zu investieren, was dir das nicht gibt, ist dann klar zu durchschauen. Also das brauchen wir noch. Das müssen wir jetzt in diesen Tagen irgendwie hinbekommen.
Ja.
Du ja nicht.
Du?
Auch nicht. Das große ganze Wir, was wir nicht sind, muss es hinbekommen. Und wenn wir den Ulf noch schocken wollen, dann sagen wir noch nur, wenn es ansteht.
Ja, das holt ihn jedes Mal vom Kissen, ne?
Ja, ja. Ja. Kann dann kaum noch sehen, dass er eigentlich nicht auf dem Kissen sitzt. So kriegen wir das hin. So, also nennen wir es nochmal beim Namen. In dem Moment, wo das Anhaften an Problemen nicht mehr besteht, behaupte ich jetzt, taucht das auf, was dich anzieht und die Probleme überwinden lässt. Das ist die Behauptung. Und die Erfahrung gilt es zu machen, zu schauen. Es besteht eine Möglichkeit, dich von den Problemen oder dem, was sie dir versprechen, zu lösen. In dem Moment müsste dann das Verborgene ans Licht kommen.
Das Verborgene Offensichtliche.
Ganz Offensichtliche.
Gut. Halten wir Richtung bei.
Einverstanden. Die Hinrichtung beibehalten. Nichts wie hin, da wird gerichtet. Und hier könnten wir jetzt sagen, jetzt wo du vorne sitzt, niemand filmt. Mehr. Während du da sitzt, hinter der Kamera, müssen wir dasselbe sagen.
Interessanter Gedanke.
Es ist nur eine Information, kein Gedanke.
Ich hatte was anderes vor.
Okay.
Ich wollte 5 Fragen stellen.
Okay.
Und zwar zum Bewusstsein, zur Ich-Idee, zum Machen können oder nicht machen können, zum Gewahrsein und zur Wirkung von Satsa.
Aber da du es ja nur wolltest und dann nicht machen wirst, dann müssen wir uns ja damit nicht beschäftigen.
Richtig, mach einen anderen Vorschlag.
Ja, lass spontan eine andere Frage auftauchen. Über das Wetter vielleicht.
Nee, das fände ich jetzt auch nicht so prickelnd. Jetzt gerade heute.
Okay, gut, ja dann.
Also ich rekapituliere vielleicht erstmal meinen Stand und dann stelle ich die Frage. Übrigens nicht jeweils fünf, sondern immer nur einmal. Also, unsere wahre Natur ist ewig, ist eins, durchdringt alles und das Bewusstsein im Vergleich dazu hat viele fast gegenläufige Eigenschaften. Es bezieht sich, das Bewusstsein bezieht sich ständig. Unsere wahre Natur kann sich gar nicht beziehen, weil sie sich nicht aufspalten kann. Und das Bewusstsein ist vielfältig, im Gegensatz zu dem einen, zu der einen Natur. Das scheint ja zunächst dann gegensätzlich zu sein, verschiedene Pole. Aber es sind keine Pole, weil ja die Natur alles umfasst. Also das darin sind ja alle Pole aufgehoben. Ich stelle mir das dann so vor, dass unsere wahre Natur praktisch Wasser ist und dieses Bewusstsein sind Eiskristalle oder Schneekristalle. Was findest du an diesem Vergleich passend und was passt nicht?
Es passt nicht.
Ganz und gar.
Ja, ganz und gar, weil das ja nahelegt, dass das ein Bestandteil unserer wahren Identität ist, was du als Kristalle bezeichnet hast. Und das ist es ja nicht. Genau das ist es ja nicht, auch wenn es ein anderer sozusagen Aggregatzustand ist, von flüssig zu gefroren, würde es ja dennoch beides aus Wasser bestehen und das ist nicht der Fall. Also es ist Bewusstsein, was eine andere Form hat oder andere Eigenschaften hat oder überhaupt Eigenschaften, während das, was wir ja sind, keinerlei hat und sich nur durch Negation in irgendwelcher Form, die dem nie gerecht wird, erklären lässt. Und das Bewusstsein ist, kann man sagen, es ist eigenständig, es ist sogar unabhängig, aber wir könnten auch sagen, es ist gehalten von unserer wahren Identität, was nicht bewiesen ist, weil man sich das denken könnte, weil es davon durchdrungen ist. Aber Bewusstsein ist natürlich, wie du selber sagtest, in all seinen Ausdrucksformen komplett anders als unsere wahre Identität. Übereinstimmend ist mit mir die Aussage, dass das Bewusstsein in unserer wahren Identität enthalten ist, insofern als immer durchdrungen und insofern auch als wir sagen können, es ist existent und innerhalb unserer wahren Identität vorhanden, aber es ist eigentlich nicht wirklich real. Also es ist eine Täuschung, dass es existiert, weil es keine dauerhafte Qualität ist, sondern eine, die sich ständig verändert. So, damit ist sie eigentlich nicht. Während das, was wir sind, ist. Aber es ist natürlich etwas, was nicht nichts ist, weil es ja auch auftaucht und wir denken können, dass es unsere wahre Identität sogar ist. Diese Geschichte, die Welt hier. Also insofern hat es eine relative Wahrheit oder ist eine relative Wahrheit, aber ist nicht wirklich. Damit ist es eine Fata Morgana. So, und die ist in keiner Weise aus dem Selbst entsprungen und oder hat auch in keiner Weise Eigenschaften unserer wahren Identität. Also sie ist ein direkter Gegensatz zu dem, was wir wirklich sind.
Trotz dieses Gegensatzes wundere ich mich dann umso mehr, dass du nicht nur sagst, es gibt nur eine wahre Natur, sondern auch sagst, es gibt nur ein Bewusstsein, wäre dann nicht ein kompletter Gegensatz lieber zu sagen, zumal sich das Bewusstsein ja so aufspaltet und so unendlich viele verschiedene Formen annimmt, zu sagen, es gibt unendlich viele verschiedene Bewusstseine.
Nein, es gibt nur eines, was man ja sehen kann in Momenten, wo dann die Aussage kommt, alles ist eins. Das ist zu beziehen auf die äußeren Formen, die eigentlich in ihrer Essenz ein Bewusstsein sind. Und das Bewusstsein projiziert sich als die verschiedenen Anteile. Das heißt, es hat die Möglichkeit, sich aufzuspalten und es hat die Möglichkeit, alle möglichen äußeren Formen anzunehmen, äußere und innere Formen. Insofern erscheint es so, als wäre es ähnlich wie unsere wahre Identität, aber das Bewusstsein besteht nun mal aus mehreren Facetten, weil es sich eben aufspalten kann. Damit ist es nicht in dem Sinn eines, wobei ich natürlich immer gerne sage, eigentlich ist es nur ein Bewusstsein, aber es hat die Eigenschaft, dass es sich beziehen kann. Das ist eine der Eigenschaften von Bewusstsein, der Bezug. Und der, wie du ja eben selber sagtest, existiert nicht auf der Ebene unserer wahren Identität.
Also könnte man sagen, das Bewusstsein ist das eine, was sich aufspalten kann, unendlich oft. Und ja, die wahre Natur ist das eine, was sich nicht aufspalten kann.
Ja.
Und immer mit sich selbst identisch ist.
Wenn es jetzt dumm läuft, müssten wir sagen, bei beiden ist identisch das eine. Dann hätten wir doch eine Entsprechung. Aber haben wir eigentlich nicht, weil das eine aus eben vielen besteht und damit nicht das eine ist.
Nee, da hakt es jetzt gerade aus bei mir.
Das eine ist das, was wir wirklich sind.
Ja.
Und das Bewusstsein ist eines im Sinne von, es ist die Nummer eins und daraus folgt die Unendlichkeit von Ausdrucksmöglichkeiten. Mhm. Das ist der grundlegende Unterschied zu unserer wahren Identität. Mhm. Eines und keine Facetten innerhalb dieses Eines.
Dann zum Ich. Du sagst, es gibt dich gar nicht. Und das muss man natürlich übersetzen.
Als das Ich gibt es nicht, ja.
Ich kann gut nachvollziehen, dass es mich nicht gibt als abgetrennte, abgeschlossene Einheit, die unbeeinflusst von ihrer Umgebung ein Eigenleben führt und so. Ich würde dann das so formulieren, dass was ich als ich empfinde, ist so mitten im Strom von Energien, nimmt bestimmte Energien auf, gibt andere Energien ab. Aber doch ist es ja in gewisser Weise lokalisierbar. Also ich bin in Resonanz zu bestimmten Energien. Ich bin sozusagen so ein Kristallisationspunkt für Energie. Ich und alle anderen auch. Ist das noch zu wenig reduziert? Ist das oder ist das schon etwas näher an der Wahrheit dran, das so zu formulieren? Also, dass das keine klaren Konturen mehr hat, sondern dass das so ein Fluss ist.
Das ist absolut zu wenig reduziert, weil dieses Ich ist eigentlich nur eine Fiktion und nur eine Zusammenfassung von erlebten Aufs und Abs oder Ja's und Neins und von daher gar nicht existent. Es ist überhaupt nicht existent. Deswegen ja auch der Hinweis von dir an mich jetzt wieder, ich hätte es schon fast vergessen, ich bin ja gar nicht da. Als eine persönliche Identität. Aber du auch nicht. Du glaubst nur, dass du da bist und du beziehst es dann auf den Körper und auf Energieströme und so weiter. Diese Energieströme oder diese Einflusssphären, die führen irgendwann dazu, dass es eine Idee eines Ichs gibt. Aber es ist und bleibt nur eine Idee eines Ichs. Das heißt, damit entsteht nie wirklich ein Ich.
Also der Schritt zu sagen, es gibt mich gar nicht, der ist mir im Moment aus meiner jetzigen Warte einfach noch zu groß. Deshalb verteidige ich dieses Ich jetzt gerade so ein bisschen und ich versuche mich dem anzunähern. Ich weiß, dass das nicht stimmt, dass da was Wahres dran ist, aber ich kann das halt noch nicht so für mich übernehmen.
Das ist auch nicht sinnvoll, aber sinnvoll ist nachzuschauen, ob es wirklich ein Ich gibt in dir und ob das auch lokalisierbar ist. Weil du sagtest ja, ich kann das ja auch feststellen, weil ich, das ist ja hier. Aber ist es wirklich da? Und ist da die Qualität, die bestimmt, was passiert, unabhängig von allem anderen? Das gilt für dich selbst rauszufinden.
Also unabhängig von allen anderen nicht. Das hatte ich ja schon zurückgenommen sozusagen. Aber so, dass ich, wie ich mich erlebe, ist so ein Ausdruck von Verlässlichkeit, von Beständigkeit. Also dass nicht irgendwelche Energien so hier durchrauschen, sondern einfach, dass es auch, dass es schon eine bestimmte Qualität hat. Und insofern dann für mein Gefühl keine reine Einbildung, sondern dass es schon so ein Charakteristikum ist und so auch eine bestimmte Qualität sozusagen.
Ja, das kannst du wirklich so in Anspruch nehmen, wenn du denn dich als das bezeichnest, was genau das ausdrückt. Aber es bleibt trotzdem ein Mechanismus, der jetzt aus der Sicht des Mechanismus eine gute oder positive Qualität ausdrückt. Aber mehr ist das nicht als ein Mechanismus.
Und jeder Versuch, das so weiter zu lokalisieren, ist einfach ja, ein Nicht-Wahrhaben-Wollen sozusagen.
Also Nicht-Wahrhaben-Können.
Nicht-Wahrhaben-Können, ja. Mhm. Also sollte man sich dran gewöhnen, auch so sich ganz davon zu lösen, dass man andere ansieht und denen dann diese Energien und diese Kristallisationspunkte zuschreibt und mir und so, sondern dass man das möglichst noch sich dran gewöhnt, das noch mehr zu entgrenzen.
Na, du kannst nichts entgrenzen, wovon du nicht überzeugt bist und du immer in Anführungsstrichen. Es gilt zu sehen, ob das so ist und für dich nachvollziehbar ist, sodass du dazu stehen kannst und das dann für dich ausdrücken kannst. Aber du kannst zu nichts stehen und es nicht ausdrücken, wenn es nicht deine Erfahrung ist.
Also eine große Hilfe dabei ist in der Tat, die Augen zu schließen. Dann kann ich das wirklich nicht mehr so gut lokalisieren. Aber in dem Moment, wo ich die Augen aufmache, ist das alles wieder da.
Ja, das ist nun mal, dass die Sinne die Basis dafür sind, dass wir unsere Identität verwechseln. Als das, was das Absolute ist, als Ausdruck von uns und mit anderen Worten die Realität und dass es außerhalb davon uns nicht gibt. Dabei ist es genau umgekehrt, das, was die Form ist, ist, was wir nicht sind und das, was das Formlose ist oder jenseits der Form, ist das, was wir sind. Mhm. Und wir müssen immer vorsichtig sein dann mit dem Begriff wir oder ich, weil das immer schon darauf hinweist, und so ist nun mal unsere Sprache auf der persönlichen Identität aufgebaut, als gäbe es da jemanden, also es gäbe es ein Wir. Und tatsächlich ist ja, kommen wir zurück zu der Definition von Bewusstsein, ist alles ein Bewusstsein, das verschiedene Facetten von sich selbst ausdrückt, verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten präsentiert, sich selbst präsentiert. Das ist ja niemand da sonst. Und damit sind wir ein Ereignis im Bewusstsein, das als Bewusstsein bestimmte Erfahrungen macht. Aber nicht als eine persönliche Identität, weil Bewusstsein selbst ist unpersönlich. Und diese unpersönliche Qualität kann sich nicht plötzlich in eine persönliche verwandeln, obwohl Bewusstsein alles Mögliche kann. Aber das kann es nicht. So, und das ist das Erstaunliche, dass es so aussieht, als wäre es möglich, dass es eine persönliche Identität gibt. So, dafür müsste es einen persönlichen Ursprung geben, den wir nicht haben. Und Bewusstsein selbst ist und bleibt unpersönlich und ist auch nicht in irgendeiner Form, obwohl wir manchmal sagen, Bewusstsein macht jetzt dieses oder jenes, spaltet sich auf und so weiter oder verändert seine Bestandteile in andere Bestandteile. Das ist nichts, was das Bewusstsein bestimmt. Also das Bewusstsein ist kein Bestimmer. Aber das wird vielfach so gesehen, weil man natürlich aus der menschlichen Sicht glaubt, dass man selber bestimmt und das, was einen selbst bestimmt hat, das zu sein, was jetzt bestimmt, auch ein Bestimmer ist. Aber es ist nicht der Fall. Aber es geht zu schauen, ob das Universum bevölkert ist, ob da wirklich jemand ist. Und deswegen kann ich eben sagen, für mich habe ich erforscht oder erkannt, da ist niemand da und das ganze Universum ist leer von Persönlichkeit. Aber es ist voll von dem, was wir wirklich sind und natürlich auch angefüllt mit Bewusstsein.
Beim Bestimmen können wäre ich auch schon bei dem nächsten Punkt. Das ist ja die Idee, die das auch konstituiert, dieses Gefühl, eine Person zu sein, dass man das Gefühl hat, man bestimmt irgendetwas. Wenn man meditiert, dann lernt man sehr schnell, ich kann mir meine Gefühle nicht aussuchen, ich kann mir meine Gedanken nicht aussuchen, ich kann mir eigentlich gar nichts aussuchen, ich kann nichts bestimmen. Also das ist schon nachvollziehbar dann auch.
Dafür braucht man noch nicht mal Meditation, denn es tauchen auch in anderen Momenten Gefühle auf, die man nicht gerade gerne hätte in dem Moment.
Ja, aber im Alltag, das geht so schnell, dass man das immer wieder verwechselt, dass man denkt, man hat da selber einen Anteil dran. Und wenn man zur Ruhe kommt, dann kann man sich das genauer angucken. So, also mir wird das da deutlicher oder mir ist es da zum ersten Mal klar geworden, sage ich mal so. Sonst wäre ich vielleicht nie darauf gekommen. Aber jetzt kommt ein Aber. Es scheint ja Leute zu geben, die zu Recht das Gefühl haben, das bestimmen zu können. Ich denke jetzt an Versuche, die ich gesehen habe mit Mönchen. Die haben sich Hirnstrommessungen im MRT machen lassen. Und dann haben die Wissenschaftler gesagt, ja, so sieht Meditation aus. Die können das unabhängig von den Umständen. Das ist ja ein Riesenkrach, was diese Magnetresonanzapparate da verursachen. Und dann sind die verkabelt und die schließen die Augen und können das alles abschalten und solche Hirnwellen, wie sie beim Meditieren auftreten, herstellen, bestimmen. Wie siehst du das? Haben die zu Recht das Gefühl, dass sie irgendwas bestimmen können, zum Beispiel ihre Gefühle? Oder ist das nur, ja, mit was bezahlen die das vielleicht auch, dass sie das können?
Dass sie das können, das unterstellst du ihnen ja.
Das sagen bewiesen. Die Wissenschaftler, sieht man ja auch. Also diese Muster der Hirnströme ist ja beim Meditieren eine andere als beim normalen Wachbewusstsein oder beim Träumen und so weiter. Und die können das dann da herstellen, willentlich.
CR7, Ronaldo, ja, ist auch der Ansicht, dass er das kann. Und es sieht von außen auch so aus, dass er derjenige ist, der die Tore schießt und das auch will. Wenn man ihn fragt, würde er das sagen. Und so wird das jeder andere auch tun, der glaubt, dass er eine Person ist. Also eine persönliche Identität. Es sieht von außen so aus, als wäre das möglich. Aber es ist auch definiert und nicht von den Mönchen bestimmt, dass sie das in dem Moment können. Selbst wenn es so aussieht, dass sie das alles erworben haben und dann vielleicht auch wiederholbar ist für sie, ist es nichts, was sie bestimmen in dem Moment. Aber es ist ihre Bestimmung, dass sie das so ausdrücken, dass es so aussieht, als könnten sie es bestimmen. Das ist aber ihre Bestimmung und nicht ihr persönlicher Wunsch oder Wille. Aber vielleicht würden die Mönche sogar sagen, das ist mein persönlicher Wunsch oder Wille oder ich kann das.
Oder wahrscheinlich in dem Moment, wo sie das behaupten würden, würde das auch gar nicht mehr funktionieren. Also in dem Moment, wo die denken würden, ich mache das jetzt, ist es mit der Meditation vorbei.
Nein, das sehe ich nicht so. Jemand, der mit Siddhis zu tun hat, ist der Ansicht, dass er die beherrscht oder dass er machtvoll ist. Also eine Demonstration davon fällt für mich unter eben den Begriff Siddhis und was heißt immer, jemand hat die Siddhis und das heißt immer noch, da ist keine Freiheit von den Siddhis oder von der Idee, jemand zu sein. So, und von daher denke ich oder gehe ich davon aus, dass sie das glauben, dass sie das sind. Aber wie auch immer, ob sie es glauben oder nicht, jegliche Handlung, die ausgeführt wird, wird nicht von dem bestimmt, der sie ausführt. Aber ausgeführt. Und wenn wir sagen von dem, wie gesagt, kommen wir drauf zurück. Es sieht so aus, als wäre da eine persönliche Identität, aber es ist ein Mechanismus im Bewusstsein, der genau das ausdrücken muss in diesem Moment. alles, was sogenannter persönlicher Ausdruck ist oder wie man das registriert, wenn Menschen in dieser Welt irgendwas tun und irgendwas können, geht man davon aus, dass sie das bestimmen, dass sie das können, weil sie haben es trainiert, damit sie es können. Ja. Es ist ein Unterschied, ob sie sagen, ich bin jetzt hier, ich bin Spezialist für was auch immer, keine Ahnung, Fußball oder Tennis, daher kenne ich es, oder Skifahren, das gesehen wird. Ich bin nicht der, der das bestimmt. Ich kann das nicht so gut, wie das jetzt gerade passiert, sondern es passiert einfach so, dass eine höhere Kraft am Wirken und viele, die sich dazu äußern, die auf einem hohen Niveau etwas machen, können eigentlich nicht anders, als immer wieder zu sagen, da bin ich im Tunnel. Ja. Das heißt nichts anderes als, da ist eine andere Realität, die dann da wirkt. Und auf dem Niveau, auf dem ich sonst spiele, bin ich nicht im Tunnel. Oder kann ich diese Leistung bringen, die jetzt durch mich passiert. Eigentlich müssen das die Mönche auch sagen. Mhm. Ja, weil sie, wenn wir ja Meditation uns anschauen, wie die ja passiert. Sie passiert ja. Es ist ja nicht, dass man bestimmen kann, dass man jetzt da in dieser Tiefe versinkt, sondern man sitzt da und geht davon aus, dass es passiert. Also ist das nichts, was man macht, denn wenn man versucht, Stille zu machen, ist der Macher, der es versucht, der Stille im Weg. Also das trifft also auch auf die Mönche zu. Wir wollen sie auch nicht mit etwas belasten, was sie unglücklich machen kann.
Sie wirken schon unbelastet, aber wir wollen das gar nicht probieren.
Ja, müssten wir uns anschauen, wie unbelastet sie sind.
Ich denke mir halt, dass, um auf das Bezahlen zurückzukommen, das ist ja so eine Art Training, mit dem die diese Fähigkeit und ja. Bei den Gedanken allein, ich habe das früher auch probiert, aber ich werde mittlerweile total müde, wenn ich da an so eine Anstrengung denke. Und ich finde zum Beispiel Ramana, wenn der so cool auf dem Sofa sitzt, einfach viel cooler als so Leute, die trainieren dafür irgendetwas, die auch noch was beweisen müssen. So.
Das ist eine andere Geschichte, das ist anstrengend. Aber was tust du anders, als wenn du meditierst, dass du da etwas anstrebst?
Ja, wobei ich mich natürlich davon auch versuche zu lösen, von der Anstrengung. Ich habe früher wirklich auch mich angestrengt, um bestimmte Resultate zu erzielen. So, aber das ist irgendwann so ermüdend und so...
Sodass du jetzt sagst, ich streng mich nicht mehr an, um bestimmte Resultate zu erzielen.
Es ist schon besser geworden.
Weil ich damit bestimmte Resultate erziele.
Nein, ich will immer noch meine Ruhe haben, wenn ich meditiere, das schon, aber ich streng mich nicht mehr so dabei an.
Okay. Ja, und da ist immer noch jemand, der sich nicht mehr so dabei anstrengt oder sich manchmal dann doch noch anstrengt. Und das ist immer wieder das Dilemma in all diesen Facetten.
Genau.
Vom Erleben wird diese falsche Identität am Leben erhalten. Am Vermeintlichen.
Dann zu dem völlig anstrengungslosen Gewahrsein. Wir sind ja das reine Gewahrsein. Ich bin das reine Gewahrsein.
Das klingt ja schon fast zynisch.
Nein, das ist nicht zynisch, das ist nur leider nicht oft der Fall. Also beim Meditieren habe ich eine Vorstellung davon. Reines Gewahrsein bedeutet ja, dass man die Sachen, die auftauchen, nicht bewertet. Dass man sich ganz klar ist, ich sehe das nur, egal was da für ein Film läuft, und ich bin was ganz anderes. Ich bin unbefleckt, unerschütterlich. Ja, und gleichzeitig ist das reine Gewahrsein ja, was immer da sein muss. Das sagst du ja auch, was also auch unabhängig von unseren Bewusstseinszuständen ist. Das heißt, es ist dasselbe im Wachen, im Träumen und im Schlafen. Und da hakt es bei mir halt immer aus, bei dem Letzten. Weil wenn ich mir so einfach mal klar mache, was von diesem Gewahrsein, was ich vom Meditieren kenne, bei mir im Tiefschlaf noch da ist, das ist eigentlich nichts. Woran liegt das?
Also zunächst mal ist das Gewahrsein natürlich immer zu 100%. Also du sagst, du willst reines Gewahrsein. Gewahrsein ist immer rein, sonst ist es kein reines Gewahrsein. Mhm. Also es kann nicht plötzlich unrein sein. Also das heißt, es ist immer rein, aber du bist unrein.
Oder könnte man sagen, unrein ist die Wahrnehmung. Und wenn die noch reiner wird, dann wird es gewahr sein.
Ja, die Wahrnehmung ist immer von den Sinnen gesteuert und das reine Gewahrsein nicht. So, das heißt, es ist immer zu 100%, aber es wird in der Umsetzung davon, weil es liefert ja Informationen als eine Qualität, die einfach sieht, nicht wahrnimmt, also das vermeide ich jetzt besonders in dem Moment. Es wird aber dazu verwandt, um das den Erfahrungen, die Sinne gemacht haben, entsprechend anzupassen. Das heißt also, die Information kommt nicht als das an, als was sie gesehen wurde.
Wird verfälscht.
So, und zu versuchen, reines Gewahrsein zu sein, ist unmöglich, weil reines Gewahrsein ist schon, was du bist. Das wäre so wie zu versuchen, ich will meine wahre Identität sein, aber wahre Identität heißt, dass damit bist du identisch. Also niemals getrennt und kannst sie nicht erreichen im Sinne von, da bist du noch nicht und musst dahin kommen. Dasselbe mit dem Gewahrsein. Daher ist das die Entsprechung unserer wahren Identität in dieser körperlichen Ausdrucksform von Mensch. Und im Tiefschlaf liefert dir genau das, was du eben sagtest, was eben darauf hindeutet, dass möglicherweise das reine Gewahrsein im Tiefschlaf nicht ist, liefert dir genau die Information, da ist eigentlich von mir nichts. Und das ist doch perfekt, genau das hat es gemacht. Also kann es das auch im Tiefschlaf ganz prima.
Aber andererseits sagst du ja, Erwachen ist kein Zustand im Schlaf, sondern es ist ein wacher Zustand.
Ja, wir sprachen ja auch nicht davon, dass man im Tiefschlaf erwacht. Das kann man nicht. Aber im Traum könnte man schon erwachen. Und in dem Traum des Wachzustandes ebenso. Da ist das Bewusstsein anwesend, wenn auch nicht. Also im Wachzustand könnte man natürlich manchmal auch sagen, das Bewusstsein ist ja eigentlich in manchen Ausdrucksformen von Menschen überhaupt nicht anwesend, die Menschen so unbewusst sind. Aber es ist natürlich als Unbewusstes anwesend. Und im Traum ist es in seiner eigenen Traum, in seiner eigenen inneren gestalteten Traumwelt natürlich auch anwesend. Aber das Bewusstsein hört auf oder ist nicht anwesend im Tiefschlaf. Daher kannst du das Bewusstsein nicht sein, was sich in der Form ausdrückt. Und wenn wir uns sehen als einen Teil, der glaubt, der ist jemand, als Teil von Bewusstsein, dann müssen wir sagen, dann bist du im Tiefschlaf tot. Mhm. Ja, weil da kein Gewahrsein ist von jemand. Also da kann man auch oder würde nicht danach suchen, gibt es mich überhaupt oder gibt es irgendeinen Ort, wo ich bin oder wo ich nicht bin. So, das müssen wir also ausschließen als eine Qualität, zu der wir sagen können, das sind wir. So, dann haben wir damit deine Frage beantwortet in Bezug auf, gibt es jemanden oder nicht, allein durch dieses Beispiel. Und dann müssen wir sagen, wenn wir behaupten, wir sind eine Qualität, egal welche die jetzt ist, dann muss die ja in allen Zuständen, die wir erleben, sein. Sonst wären wir irgendwann in einem der Zustände tot und könnten dann zu den anderen nicht mehr erwachen. Also da haben wir dann festgestellt, der gemeinsame Nenner von denen ist das Gewahrsein, was du ja im Moment noch bezweifelt hast, weil du sagst, da taucht ja nichts auf. Aber das ist nun mal eben, dass der Tiefschlaf für dich eine Erholung ist, weil da die Aspekte nicht sind, die dich sonst ermüden. Also die dich auslaugen, weil die ja meistens damit beschäftigt sind, dich als irgendeine Form von persönlichem Ausdruck zu erhalten. Oder immer wieder zu beweisen und zu versuchen, die persönliche Ausdrucksform zu überleben. Also ewig zu leben.
Ändert sich durch das Erwachen die Qualität des Gewahrseins im Tiefschlaf?
Nein. Kann sich nicht ändern. Die ist unveränderbar. Das hast du sogar dieser Qualität selber attestiert, als du davon sprachst, welche Qualitäten es sind. Das ist unveränderlich, sagtest du.
Also es ist unveränderlich, aber der Erwachte hat einen anderen Zugang dazu. So?
Nein, im Erwachtsein ist es so, dass die Überlagerung davon, also die Wahrnehmung, dann keine Rolle spielen. Und da ist dann nur Gewahrsein. Und das ist der Unterschied. Damit erscheint es dann als reines Gewahrsein in seiner reinen Form und nichts ist dem im Weg, während es in der persönlichen Identität als reines Gewahrsein ist, aber nicht so erscheint. Das sind einfach die anderen Aspekte im Vordergrund. Weil das Bewusstsein braucht immer irgendeinen Halt. Also sucht es sich in den Aspekten von Verschiedenheit und Aufregung und Bestätigung der persönlichen Identität. Und nicht in der gleichbleibenden Qualität von Gewahrsein, mit dem das Bewusstsein nicht wirklich was anfangen kann. Das Bewusstsein kann mit dem reinen Gewahrsein nichts machen. Es kann auch nicht bestimmen, ich bin jetzt rein in meinem reinen Gewahrsein. Ich kann aber auch sagen zwar, ich bin jetzt nicht meiner selbst gewahr, aber das ist ein Gewahrsein, was dir vermittelt, du bist dir deiner selbst nicht gewahr. Was sonst? Ja. Das ist sozusagen die Kontaktebene zu dem, was wir hier als Täuschung ausdrücken und erleben.
Ja. Und dann noch zur Wirkung von Satsang. Einmal Satsang genügt, wenn man wie trockenes Holz ist. Und wenn nicht, dann hast du mal gesagt, selbst dann einmal bewirkt schon große Veränderungen im System, die auch nie mehr ganz weggehen. Gib uns Hoffnung.
Hoffnung ist zu wenig.
Also was ist das dann so zu verstehen, dass die Menschen, die sich dann abkehren und das wieder vergessen, irgendwann später, wenn sie von der Welt eingeholt werden, sich daran wieder erinnern? Oder in welcher Form ist diese nachhaltige Veränderung im System durch Satsang?
Und das hängt von der Struktur des oder derjenigen ab, die im Satsang auftauchen, welche Wirkung das hat auf Dauer. Es hat immer eine Wirkung und sei es nur, dass es Momente gibt von Klarheit oder Bewusstheit oder Schönheit, all das. Und in denen ansteht, dass sie sich der Befreiung widmen, die werden sich dann umgucken, dass sie eben nichts mehr in dem finden, was nicht mit Befreiung zu tun hat, und werden sich auf ihre wahre Identität besinnen. Also es gibt Menschen, die auch, natürlich auch, das würde dem jetzt widersprechen, was du sagst, die würden, wenn sie mit Satsang in Kontakt kommen, durchdrehen oder sie würden wütend werden, was sie auch werden zum Teil, weil es sie mit ihrer, wie sie glauben, Wahrheit konfrontiert und ihnen den Boden unter den Füßen wegnehmen würde, würden sie sich darauf einlassen. Und aber auch das hat eine Wirkung. Das heißt, es ist ein sogenannter Scheidepunkt, der dann da passieren kann, wo dann gesehen werden kann, beharrt dieser persönliche Ausdruck jetzt auf seiner falschen Identität oder gibt es jetzt eine Öffnung? Also es passiert immer etwas, weil die Energie von Satsang nun mal immer in Kontakt kommt zu der Energie desjenigen, der im Satsang auftaucht. Und davor kann man sich nicht verschließen. Das heißt, es geht immer eine Tür auf, aber es ist die Frage, ob die offen gehalten wird oder ob man sie gleich wieder zuwerfen muss.
Abgesehen davon, dass man da sowieso keine Wahl hat, aber was wäre theoretisch sinnvoller? Das Holz vorher, bevor man im Satsang auftaucht, schon mal ein bisschen zu trocknen? Oder kann man das auch ruhig während des Satsangs erledigen und dann einfach öfter kommen?
Geht jetzt in den Bereich der Spekulation über. Es ist immer gut, wenn es möglich ist, recht früh seine Einschränkungen zu durchschauen und auch die Möglichkeiten zu sehen. Je früher im Leben, desto besser, je jünger, desto besser. Und wer weiß, wann man das erste Mal im Satsang auftaucht. Von daher ist es gut, wenn man so ausgestattet ist, dass man das relativ früh kann. Aber jeder Zeitpunkt ist stimmig, weil es heißt nicht, dass man, wenn man älter ist, sich nicht mehr seiner wahren Natur widmen kann und nicht große Veränderungen in sich auftauchen sieht.
Das finde ich interessant, dass du das sagst, je jünger, umso besser. Ich hätte jetzt vermutet, oder wäre meine Theorie gewesen, dass man da auch eine gewisse Reife zu braucht, bevor man das hier überhaupt versteht.
Ja, die Reife ist halt, die man hat oder die man zur Verfügung hat, die ist ja gegeben und die ist manchen auch, die ganz jung sind, schon gegeben. Also ohne das ist es nicht möglich. Also ohne dass diese Konstitution existiert, ist klar, geschieht auch keine Öffnung oder geschieht auch kein sich selbst hinterfragen oder die Welt oder die Menschen oder was auch immer, alles hinterfragen. Das ist ja eine Voraussetzung für Freiheit, dass man letzten Endes nicht nur konform geht mit allem, was die Welt präsentiert, sondern im Gegenteil sie hinterfragt und sich selbst eingeschlossen. So, und das ist das, worauf man oft als letztes kommt, dass man sich selbst hinterfragt. In der Regel hinterfragt man dann die Welt und kommt damit in Konflikt, weil man meint, die äußere Welt hat mit meinem Wohlergehen zu tun, was ja nicht wirklich stimmt. Und bis man dann dahin kommt, das braucht dann schon eine gewisse Reife, auch im Hinterfragen und in dem Verarbeiten der Daten, die dann kommen. Aber die Praxis gibt dir auch recht, weil du ja sagst, man muss eine gewisse Reife haben. Viele, die jung dazukommen, haben da manchmal eine größere Öffnung, als das Ältere haben. Mhm. Häufig ist es so, oder es ist eigentlich in der Regel auch so, dass man seine persönlichen Anteile, auch wenn man sie nicht ist, leben muss, weil es eine Energie ist, die zum Ausdruck drängt. Und das heißt, ob man das will oder nicht, auch wenn man sich der Wahrheit früh gewidmet hat, muss man sich dann auch diesen Energien oder dieser Ausdrucksform widmen und dann ins weltliche Leben eintauchen und hat dann möglicherweise erstmal für eine Weile gar keinen Kontakt mehr damit. Aber hatte man den einmal intensiv, kommen wir zurück auf das, was wir zuvor sagten, kann man immer wieder darauf zurückgreifen und wird man und muss man auch, je nachdem, wie tief man da reingeschaut hat. Und wenn man dann sieht, die Welt bietet mir in dem, was ich jetzt ausdrücken muss, eigentlich nichts, dann ist man dem Satz dann verfallen.
Ja.
Im Positiven.
Ja, prima, das ist schön.
Hat es dich in dir, in der Art und Weise, wie Satsang auf dich wirkt, bestärkt? Oder sind da noch offene Fragen? Nach dem Motto, die Frage, wann ist es endlich soweit? Oder warum ist es noch nicht soweit?
Ehrlich gesagt bin ich ja im Moment so persönlich gesehen, reite ich ja eine Welle der Verliebtheit. Und von daher ist das jetzt nicht so ganz drängend mehr. Ich glaube aber, das tut mir auch sehr gut, dass ich das jetzt nicht mit aller Gewalt frage, wann ist es soweit oder so.
Also hätten wir dich eben gut beschrieben als der junge Ausdruck, der noch nachgeholt werden
muss. Naja, ja genau, der nicht mehr ganze Junge, der einiges nachholt. Ja, danke.
Ja, gerne.
Darf ich dazu noch mal was sagen?
Natürlich.
Weil das hieß eben dieses Ich, und heute Morgen habe ich ja gesagt, als ich war, also morgens wach wurde nach dem Schlafen, war so dieses
Ich bin.
Aber noch nicht irgendwo zugeordnet. Das hat sich aber dann ganz schnell aufgebaut, wo ich sagte, ich weiß gar nicht, wo das alles herkommt. Diese ganzen Strukturen wieder. Und ist das dann auch eine Illusion, dieses Ich?
Es gehört auch zur Illusion. Dieses Ich bin heißt ja, ich existiere, und tatsächlich ist dann die Frage, was existiert denn eigentlich?
Und es ist so ein Anwesenheitsgefühl, was ich aber dann sofort mit Ich benenne. Kann man da, dann ist dieses Ich schon zu viel, aber das Anwesenheitsgefühl oder Existenzgefühl ist ja da.
Ja, das ist schon eine Ebene, wenn du in der verbleiben kannst. Ja. Die ja universell ist. Das heißt also losgelöst von der persönlichen Ich-Identität. Ja. Das ist ein Mittel zur Befreiung. Nicht zu der Welt des Wachzustandes morgens wach zu werden und trotzdem da zu sein. Ja. Und so, das heißt, ich existiere, ich existiere, ich existiere. Und das ist ein Gefühl, weil das Gefühl, oder es ist ein Gefühl, was dir vermittelt, ich existiere. Ohne das wüsstest du nicht, dass du existierst.
Ja. Also ist dieses Ich eigentlich auch keine Illusion? Oder nur wenn man es halt falsch...
Das ist keine Illusion, ist aber auch keine persönliche Identität, genau, die für sich dann reklamieren genau. würde, ich bin dies und das im Detail.
Ja, das habe ich ja heute Morgen auch gemeint, dass es also praktisch die Identität sich erst dann aufbaut, wenn ich anfange zuzuordnen.
Ja, wenn dann definiert Struktur. Wird. Also wenn dann nach Ich bin, dann bestimmte Definitionen kommen ja. zu Ich bin dies, jenes und das ist jenes, dieses, jenes und so weiter. Alles, was du dann auf eine vermeintliche Identität beziehst.
Genau, und dieses
bist du nicht.
Gefühl von Dasein, von Existieren ist dann dieses reine Gewahrsein eigentlich.
Nein, das ist es nicht, weil das reine Gewahrsein ist kein Gefühl, es ist nur ein Gewahrsein.
Ja, ich würde das auch nicht.
Als, ich bin,
genau, ich würde das auch nicht als Gefühl, das ist jetzt falsch geschrieben gewesen. Das ist einfach so ein Wissen, ich existiere. Also nicht als Gefühl jetzt körperlich.
Das ist so, wie das Wissen zu existieren, wie auch das Gefühl registrieren zu können, ist letzten Endes der Job des reinen Gewahrseins, dass dir das vermittelt und deine Sinne bzw. dein Intellekt verarbeiten das dann in die Information, ah, ich existiere. Und ich existiere, weil dieses Gefühl da ist. Oder es ist ein Registrieren eines Gefühls und die Schlussfolgerung, die dann daraus kommt, ich bin ja da. Mhm. Aber dann müssen wir das Ich untersuchen, was dann da ist. Eigentlich können wir sagen, die reinere Form davon oder die wirkliche Form davon ist Sein, Bin, ohne Ich.
Ja.
Ja. Oder wie du vielleicht selber sagtest, Anwesenheit. Dann, ist Anwesenheit.
Ja, dann ist das vielleicht so, dass das so schnell geht, dass man sofort Begriffe findet dafür. Und,
ja. Das gehört zu der Not dieses Bewusstseins, dass es sich immer definieren und beziehen muss. Mhm. Dieses Bin, ja, diese Anwesenheit, ist etwas, was das Bewusstsein für sich reklamiert, aber nicht als persönliche Identität. Also es ist keine Identität, die persönlicher ist als irgendeine andere Idee von Identität. Oder unpersönlicher ist, letzten Endes. Das ist alles ein Ausdruck von Bewusstsein. Also ist ja auch so, auch wenn wir immer davon sprechen, es gibt ein persönliches Ich, es gibt es ja nicht. Es gibt es in der Vorstellung von Bewusstsein, das sich in seinen Beziehungsstrukturen, in diesem Gewebe davon so definiert.
Ja,
aber suchen wir es und haben wir es nicht. Und weil jedes Mal, wenn Anteile, die das Ich für sich reklamiert, verschwinden, müsste dann auch das Ich mit verschwinden. Aber das tut das ja nicht, stirbt nicht.
Genau. Ich habe das schon mal vor ganz langer Zeit erzählt, dass ich plötzlich so eine Eingebung hatte, als Jugendlicher war das mal, dass da was ist, was sieht, wie sich meine Person entwickelt. Und das habe ich gesagt, das ist so ein auch wie ein Ich gewesen. Also, dass es eigentlich zwei gibt. Das ist so vom Empfinden her, zwei Ichs dann.
Ja,
das eine sieht, wie das andere arbeitet, sich entwickelt, was tut.
Das ist auch stimmig, nur ein Ich ist dabei zu viel. Es ist wichtig zu schauen, welches Ich ist das, was eigentlich nicht ist.
Ja.
Und weil das zweite Ich ist eine Definition, das erste ist der Blickwinkel aus dem reinen Gewahrsein, ja. Zu dem man Ich sagen muss, weil das die Identität von uns selbst ist als Ausdruck in einer menschlichen Form.
Aber das kann man schon als Ich bezeichnen, was dann betrachtet, sieht.
Ja, aber du müsstest auch da dann wissen, dass es kein persönliches Ich ist, was es betrachtet. Dieses Ich ist eine unpersönliche Qualität von reinem Sehen.
Ja.
Also da gibt es keine individuellen Unterschiede. Das, was das reine Gewahrsein ist, ist in jeder Form des Ausdrucks, menschlich oder tierisch oder pflanzlich, identisch. Es ist nicht verschieden.
Ja, gut. Ja, ich kann, das kann ich nicht nachvollziehen. Für mich ist das individuell. Trotzdem verstehe ich das, was du sagst. Ich verstehe das, dass ich das sehe und beobachte oder dass das stattfindet und das neutral ist. Aber für mich wirkt das, als wäre da irgendwas, was es sieht.
Aber schau für dich, ob dieses Sehen, diese Qualität von Sehen, etwas ist, was du bist und bestimmte Eigenschaften hat, die über das Sehen hinausgehen. Das wäre gut, das kann man ja erforschen, kann man ja schauen.
Also so spontan jetzt, klar, die Dinge tauchen auf. Tauchen einfach auf. Ja. Tauchen einfach auf. Und ab.
Und ab.
Ja.
Eigentlich müssten wir sagen, das Bewusstsein selbst hat überhaupt keine Not, es hat eigentlich kein Problem damit, sich nicht zu identifizieren. Ja, weil es ja immer identisch mit sich selber bleibt, auch wenn es verschiedene Facetten oder Ausdrucksformen annimmt. Aber es sieht nun mal so aus, wenn diese Identifikation mit irgendeiner Form oder irgendeinem Objekt passiert, dass das so aussieht, als wäre das überlebenswichtig, lebensnotwendig.
Darf ich da auch noch mal was fragen?
Na klar.
Als wir gerade in Stille waren, da hatte ich das auch so gemerkt, eben, dass Körpergefühle auftauchen, dass Gefühle auftauchen, wieder weggehen. Und dann habe ich versucht, mir diese Frage zu stellen, wer bin ich? Und dann habe ich festgestellt, dass die Stimme, die diese Frage stellt, ich auch nicht sein kann. Und das ist wie so ein, aber dass es ja in mir irgendwie stattfindet. Ist es das, worauf ich mich konzentrieren muss?
Ja. Das, in dem alles stattfindet, das ist, was du bist.
Mhm. Und dann habe ich Angst bekommen.
Ja, da bist du dann weg.
Mhm. Aber das war der Punkt eigentlich, wo man versuchen muss,
es geht dann darum, das zu erforschen, für dich selbst und zu sehen, ob du da in Gefahr bist, wirklich, oder ob da ein Aspekt, der du eigentlich nicht bist, aber glaubt, du zu sein, davor Angst haben muss. Oder ob nicht das, was du bist, in dem all das passiert.
Ja, ja, die Angst kam nicht aus diesem Raum, sondern die kam weiter vor, also die ist dann halt...
Genau. Ja. Und du solltest dich nicht im Vorzimmer aufhalten, sondern ins Wohnzimmer gehen.
Okay, aber dann habe ich jetzt begriffen, was ich...
Und da ist keine Angst. Hm. Die Möglichkeit besteht gar nicht. Gut. Und in dem Raum oder in dem als du, da kann alles Mögliche auftauchen, aber es kann dich nicht so tangieren, wie wenn du dich immer im Vorzimmer aufhältst. Da trifft dich das unmittelbar, weil da die Möglichkeit besteht, sich mit all dem, was auftaucht, zu identifizieren und es dann entsprechend einzuordnen in ich will und will nicht oder ich will es durchleben oder will es nicht durchleben. So, das heißt nicht, dass in dem Raum nicht auch das auftaucht, was dir im Vorzimmer Probleme bereitet, aber es hat nicht diese Wirkung. So, und das heißt, du kannst dann leichter oder überhaupt vielleicht erst damit sein. Und irgendwann mal siehst du, das tangiert dich gar nicht. So geht's. Also wenn Verliebtsein ausreicht, um jetzt erstmal eine Umleitung zu befahren oder zu machen, dann braucht es Berauschtsein von seiner wahren Identität, um das wieder ein Stück weit zu korrigieren.
Um das zu toppen.
Zu toppen. Also ist man wirklich von sich selbst berauscht? Ist das das Argument, was einen durch alle Stromschnellen hindurchzieht? Selbst durch Verliebtheit. Oder die dann darauf entstehende Idee einer Beziehung. Dass man mit jemandem in Beziehung ist, der man nicht selber ist. All das. Dann lässt das Vergnügen unter Umständen ein wenig nach, aber muss nicht. Je konsequenter man schaut und umso früher man schaut, welche Anteile es sind von einem selbst, die der andere repräsentiert und die auf der Guthabenseite und auf der anderen Seite eine Rolle spielen, umso besser. Und eine persönliche Identität kommt nun mal durch diese Struktur oder das Prinzip von Beziehungen überhaupt zustande. Damit reflektiert natürlich irgendjemand, zu dem man dann in eine äußere Beziehung geht, einen selbst immer genau diese Themen, die dazu geführt haben, dass man sich als Persönlichkeit gesehen hat. Und das ist eine große Chance, also größer, also viel schneller und größer kann man nicht an sich rankommen. Ja, auch in Bezug auf eben Beziehungen, die einem unschöne Aspekte präsentiert haben. Was auch immer. Ich habe aus dem Ende meiner Beziehung gelernt, also oft mehr als davor oder ohne die. War für mich immer ein Segen. Also ich rate daher, sich auch öfter mal zu trennen. Wenn es nicht stimmt. Ja. Passiert Trennung ja sowieso. Und nur als Hinweis, man kann alles für sich nutzen. Alles. Und wer Freiheit will, ist dazu gezwungen, das für sich zu nutzen. Denn er muss ja das hinter sich lassen und zu dich schauen, was nicht zu ihm passt oder nicht stimmt oder nicht zur Freiheit passt. Das ist ja alles, um das es geht. Sich selbst hinter sich lassen in Form der Begrenzung, die in einem selber sind. Und wir sind deswegen hier auf dem Planeten, weil wir eine Begrenzung darstellen. Sonst wäre niemand hier. Also, weil an nichts wird sich das Bewusstsein nicht klammern, sondern an einen möglichen Ausdruck, der eben einen möglichen Halt bietet. Also hättet ihr keine Inhalte in Form von irgendwelchen Tendenzen, wärt ihr nicht hier. Daher sage ich auch immer wieder, selbst ein sogenannter Buddha oder ein Avatar, den es ja auch nicht gibt, weil dann niemand aus der göttlichen Sphäre kommt, weil die göttliche Sphäre nicht existiert, ist unbefleckt. Sondern hat Tendenzen, die es aufzulösen gilt. Und die werden nicht massiv sein, die werden aber zu durchschauen sein. Und dann erst zeigt sich diese Fülle, die da ist und die unbeeindruckt ist von möglichen Tendenzen, die es am Anfang gab. Aber wäre da gar nichts, würde es nicht zu einer solchen Erscheinung kommen. Das geht nicht. Weil das Bewusstsein flippt aus, wenn sich nichts präsentiert.
Also dann ist das so wie mit den Farben, dass etwas, was grün erscheint, eigentlich gar nicht grün ist, sondern eigentlich
das absorbierte nur Gegenteil.
Absorbiert alle anderen Farben außer grün. Das heißt also, dass wir eine Reflexion der großen Weite sind, aber eben nicht so erscheinen, sondern als Begrenztheit erscheinen.
So sieht es aus. Und wir wissen ja, dass eine Idee, jemand zu sein, das genaue Gegenteil ist von der Wahrheit. So, damit sind wir in dieser Identifikation mit einer falschen Identität nicht an Freiheit interessiert, sondern an uns selbst, als die persönliche Identität. Und das muss einfach switchen oder kippen in Richtung der wahren Identität. In dem, wie wir es ja auch hier vorne uns angeschaut haben, gesehen wird, das, was ich da lebe als persönliche Identität, das dient mir nicht. Und ich sehe jetzt, welche Qualität das hat, was das Unpersönliche ist und scheinbar nichts ist, aber voll ist von dem, was in mir Glückseligkeit auslöst. So, und dann ist es unmöglich, die persönliche Identität weiter zu bedienen. Ist unmöglich, weil das dann sich als das präsentiert, was es ist, nämlich als Leidverursacher. Also, wir sind hier, um uns komplett umzudrehen, so wie man einen Socken umkrempelt. Vollkommen andere Perspektive. Alles, was uns definiert, hinter uns lassen. Und natürlich kommt dann die Idee, wenn das jetzt wegfällt, mein lieber Mann und Frau. Aber was wegfällt, ist das, was dich belastet. Und das sieht ja kaum jemand. Man kann nämlich die Belastung hinter sich lassen. Und wenn dann die Möglichkeit besteht, sagt man, im Moment, halt. So, und daran kann man sehen, dass Bewusstsein immer einen Halt braucht, egal wie schrecklich er ist. Deswegen halten viele Menschen notgedrungen an Nöten fest und an Verhaltensweisen, die unfassbar sind, dass man die jemand anderem antun kann. Und auch sogar an denen klammert man sich fest, die einem enorm viel Leid zufügen, weil eben die Not besteht, was mache ich ohne einen Halt, ohne einen Bezugspunkt. Das ist das, was uns bindet. Die Idee, dass wir in Beziehung sind und eine brauchen. Daher ist die Freiheit, aus der Idee von Beziehung zu brauchen, nicht Beziehung. Dafür wurde extra ein Buch geschaffen.
Was ja auch noch von Bijar umgestellt wurde.
Der wusste, dass er, wenn er sich mal verlieben würde, einen starken Halt braucht. In Form der Wahrheit von Nichtbeziehung.
Stimmt.
Ja, es ist nicht einfach, sich da nicht zu verlieren. Na gut.